Alles, was du über Keto, Low Carb und Paleo wissen musst. Evolution Radio Show, dein Programm für evolutionäre Gesundheit, präsentiert von Julia Tulipan.
Mein heutiger Gast ist die Pionierin der Carnivoren-Ernährung im deutschsprachigen Raum, Andrea Simonein. Andrea war schon einmal zu Gast in der Episode 147 und da gibt sie einen Einblick in ihre Geschichte und das Einmaleins der Carnivoren-Ernährung. Dieses Mal wollen wir uns den großen Mythen rund um Fleisch, Fleischverzehr und seine Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt widmen. Pflanzen haben besonders in den letzten Jahren einen richtigen Heiligenschein erhalten. Blickt man in die Medien, so scheint alles, was pflanzlichen Ursprungs ist, automatisch gut zu sein und alles, was tierischen Ursprungs ist, hat einen schlechten Ruf. Doch was ist dran? Sind Pflanzen tatsächlich so unbedenklich, wie alle gerne tun? Außerdem widmen wir uns dem Thema Nachhaltigkeit, Land- und Wassernutzung. Hier wird mit Halbwahrheiten und glatten Lügen Stimmung gegen tierische Lebensmittel gemacht. Mit objektiver wissenschaftlicher Diskussion hat das oft nicht mehr viel zu tun. Wir sprechen über schädliche Stoffe in Pflanzen, die Nährstoffaufnahme hemmen und sogar deinen Darm schädigen können. Wieso Vitamine und Mineralstoffe aus tierischen Lebensmitteln besser verfügbar sind als aus Pflanzen. Pflanzliche Fette und tierische Fette sowie die Arachidonsäure und ob sie aus Fleisch tatsächlich so problematisch ist. Wie viel Land steht uns zur Verfügung und wie viel davon kann für Pflanzenbau genutzt werden? Auch sehr spannend. Und zu guter Letzt sprechen wir über Sojaanbau, Regenwald und wie viel tatsächlich für Tierfutter verwendet wird. Wenn dir die Folge gefällt, teile sie gerne mit anderen. Für Top-Infos zu Keto und weiteren genialen Podcast-Folgen schau auf meinem YouTube-Kanal vorbei oder auf TikTok und Instagram. Kennst du den Spruch, was sich messen lässt, lässt sich managen? Dieser Spruch trifft in ganz besonderer Weise eigentlich auch auf die Gesundheit zu. Und aus diesem Grund empfehle ich eigentlich auch all meinen Klientinnen, mindestens zweimal im Jahr ein wirklich umfangreiches Blutbild machen zu lassen. Aber weil es halt oft gar nicht so einfach ist, wirklich ein passendes Labor zu finden, möchte ich dir die Heimtests von 4U vorstellen. Das Motto von 4U lautet Wissen, Messen, Handeln. Und das kann ich nur unterstützen. 4U bietet eine ganze Reihe an unterschiedlichen Testkits an, die du alle ganz bequem von zu Hause aus machen kannst. Ob es um den Darmcheck geht oder Schwermetalle, Aminosäuren oder du deinen Omega-3 zu Omega-6-Status wissen möchtest, bei 4U findest du genau den richtigen Test. Nutze die wissenschaftliche Basis und erfahre, was dein Körper wirklich braucht. Fülle Defizite gezielt auf und bring deinen Körper und Geist wieder in Balance. Und das Beste, mit dem Gutscheincode JULIA10 kannst du auf 4uehealth.de 10% sparen. Also schau vorbei auf 4uehealth.de und spare 10% mit dem Rabattcode JULIA10. Liebe Andrea, herzlich willkommen zur Evolution Radio Show.
Ja, hallo Julia. Ja, vielen Dank für die erneute Einladung. Hat mich natürlich sehr gefreut, ja.
Ich freue mich sehr, dass du wieder Zeit hast für ein schönes Interview. Und zwar, du warst schon mal zu Gast. Wir haben über die carnivore Ernährung gesprochen. Das erste Mal mehr über deine Geschichte und auch über die Hintergründe. Und heute wollen wir ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Und da freue ich mich schon sehr, sehr drauf, weil wir so einige Mythen ansprechen werden, sei es jetzt, dass alles, was pflanzlich ist, gut ist oder ob wir wirklich Pflanzen brauchen, um unsere Vitamine und Mineralstoffbedürfnisse zu decken. Aber bevor wir da so in die Tiefe gehen, würde ich dich bitten, erklär doch nochmal so als ganz schnellen Einstieg, was ist eigentlich die carnivore Ernährung?
Ja, also dieser carnivoren Ernährung liegt im Grunde zugrunde, dass wir erkannt haben, dass Pflanzen doch nicht ganz so harmlos sind, wie man es uns weismachen möchte. Sie enthalten eben viele Stoffe, die die Aufnahme von Mineralien verhindern. Sie enthalten aber auch Lektine, die eventuell zum durchlässigen Darm führen und damit auch Ursache für Autoimmunerkrankungen sind. Und die Bioverfügbarkeit von verschiedenen Nährstoffen ist in Pflanzen eigentlich sehr gering. Angefangen natürlich bei den Aminosäuren, das wissen die meisten. Man weiß auch, dass man natürlich einen B-Vitaminmangel bekommt, vor allem Vitamin B12, wenn man sich vegan ernährt. Aber es gibt auch andere Vitamine, die eben in der tierischen Form besser bioverfügbar sind. Zum Beispiel Vitamin A ist als Retinol besser verfügbar als Beta-Carotin. Oder eben auch Eisen, also auch nicht nur Vitamine, aber bei den Vitaminen wäre es jetzt auch noch Vitamin K, da haben wir auch eine bessere Bioverfügbarkeit. Und auch Mineralien eben wie Eisen sind besser bioverfügbar, das Hämeisen. Also wir wollten ja jetzt erstmal nur am Anfang einen kurzen Überblick geben. Genau, also das ist im Grunde pflanzliches, es hat keine hohe Nährstoffdichte, tierisches allerdings schon. Und viele Menschen erkennen eben plötzlich, dass sie ja ihre Nährstoffspeicher wieder auffüllen können, wenn sie Tierisches zu sich nehmen, und dass sie viele, viele gesundheitliche Probleme plötzlich verlieren, wenn sie eben die Pflanzen rauslassen.
Das heißt jetzt quasi, wenn jetzt jemand sagt, er ernährt sich Carnivore, bedeutet das, dass dann gar keine pflanzlichen Produkte gegessen werden, oder gibt es da Ausnahmen, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, also da gibt es natürlich alle möglichen Spannen, von fleischbasiert bis hin zu strikt Carnivore. Und auch da gibt es natürlich Unterschiede. Nimmt man die Milchprodukte mit rein oder nicht? Isst man auch Schweinefleisch oder isst man nur das Fleisch von Wiederkäuern? Und von dem her liegt es eigentlich am Gesundheitszustand des Einzelnen, wie viel er anderes mit reinnimmt, oder in meinem Fall auch an der Faulheit. Also ich habe keine Lust, Gemüse zu kochen mehr oder auch Obst zu kaufen. Kommt bei mir jetzt nicht in den Sinn, obwohl es einige ja auch gibt, wie Paul Saladino, wissen wir ja, die inzwischen sehr viel Obst dazu tun, weil sie das Gefühl haben, dass doch ein höherer Zuckeranteil eine bessere sportliche Leistungsfähigkeit ermöglicht. Obwohl es auch Karnivoren gibt, die das dann mit Honig machen statt Obst. Ja.
Also da sieht man wieder, es gibt wieder eigentlich eine ganz große Bandbreite, auch je nach Bedürfnissen, hast du schon gesagt, und wo man eben in diesem Spektrum dann hinfällt, hängt davon ab, vielleicht von Krankheitszustand oder auch von dem Leistungsniveau potenziell, auf dem man sich befindet. Und da wären wir vielleicht auch schon so bei der nächsten Frage, bevor wir dann so ins Detail reingehen. Du hast das eh schon ein bisschen angesprochen. Für wen macht denn oder so eine carnivore Ernährung Sinn, oder kann es potenziell interessant sein, das mal auszuprobieren?
Ja, also ich denke, für jeden kann es interessant sein, es auszuprobieren, denn wir wissen ja nicht, wenn wir sagen, es geht uns gut, vielleicht könnte es uns ja noch besser gehen. Und so geht es eben vielen Karnivoren, und gerade auch, was jetzt geistige Fähigkeiten anbetrifft, man merkt plötzlich, dass man klarer im Kopf ist. Das liegt wahrscheinlich auch an dem Wechsel von pflanzlichen Fetten zu tierischen Fetten, weil die eben sehr cholesterinreich sind und das dem Gehirn gut tut. Aber eben auch eine leichte Ketose, die tut dem Körper eben auch gut und der Leistungsfähigkeit. Ja, also ich denke, jeder könnte es mal ausprobieren. Wenn man natürlich schwer autoimmun geschädigt ist, dann würde man natürlich wirklich sagen, okay, eine strikte Eliminationsdiät macht Sinn. Aber ich denke, für jeden ist es eine Möglichkeit, es mal auszuprobieren. Man kann da ja auch Unterschiede machen zwischen High Fat oder eher High Protein Carnivore. Also ich mache eher High Fat, bin also in Ketose. Es gibt aber viele Sportler, die sagen, nee, sie kommen mit der Ketose nicht so zurecht. Sie wollen eher einen höheren Proteinanteil und ergänzen dann vielleicht auch ein bisschen mit Honig oder auch mal mit einem Reis oder einer Banane. Ja.
Mhm. Auch interessant. Vor allem, ich finde, was da jetzt schon ganz gut durchkommt, das ist keine Religion und da gibt's nichts, nur das und das ist das einzig Wahre, sondern wie man jetzt schon hört an deiner Beschreibung, gibt's da einfach eine ganz, ganz große Bandbreite und da wirklich viel Spielraum auch ist. Ja. Und jeder doch sehr individuell.
Ja, und vor allem ist es sehr interessant, dass eben immer mehr junge Mütter darauf kommen, ihre Kinder animal-based zu ernähren, weil uns halt klar wird, ja, es gibt die Kinder brauchen Eisen, sie brauchen richtig Proteine zum Wachstum, sie brauchen aber auch Cholesterin zur Entwicklung ihres Gehirns. Und diese Mütter, das ist natürlich so diese Weston A. Price-Schiene, die machen eben eine fleischbasierte Ernährung, achten darauf, dass ihre Kinder Butter bekommen und vielleicht auch mal Innereien, Leber, um die Nährstoffvorräte aufzufüllen. Und ja, das ist zum Beispiel eine gute Form der fleischbasierten Ernährung, gerade wenn man Kinder großzieht, ja.
Mhm. Absolut. Ich glaube, und das, du hast es auch gerade erwähnt, Leber oder Innereien. Und leider haben wir in der deutschen Sprache ja, sie wird ein bisschen eingeschränkt, finde ich, weil wir ja zu allem fast Fleisch sagen, aber ganz viel damit meinen in Wirklichkeit. Und du hast das jetzt Wort animal-based oder tierbasierte Ernährung. Klingt immer so ein bisschen holprig auf Deutsch, aber ich finde, man muss es auch nochmal ganz klar sagen, da geht es jetzt nicht nur darum, den Lungenbraten oder das Filet zu essen und Schinken, sondern animal-based bedeutet wirklich möglichst alles vom Tier, vom Kopf bis zum Schwanz. Und da gehören natürlich die Innereien auch dazu.
Ja, ja, genau. Und die Fette, die tierischen Fette.
Und die Fette, genau. Also ich denke, wir haben jetzt da mal einen ganz guten, ganz schnellen Überblick über die carnivore Ernährung. Wer da wirklich jetzt mehr über die eigentliche Ernährungsweise erfahren will, der kann gerne das erste Interview mit dir natürlich nochmal reinhören, wo du auch ein bisschen über deine eigene Geschichte erzählst und auch darüber, wie man jetzt carnivore richtig oder mal, wie man da reinkommt am besten oder das auch am besten mal ausprobieren kann. Heute wollen wir ein bisschen eben über die wirklich die, sag ich mal, die wissenschaftliche Grundlage dahinter sprechen, die ja Vorstellungen auch ein bisschen mit ein paar Mythen aufräumen. Und es war schon immer, aber in den letzten, würde ich sagen, 2 Jahren ist es ganz extrem geworden, dass ja generell alles, was pflanzlich ist, als gut, als gesundheitsförderlich angesehen werden. Es hat quasi einen Heiligenschein bekommen. Das heißt, alles, was pflanzlich ist, hat irgendwie so ein Odem des Guten und alles, was tierisch ist, ist irgendwie böse und animalisch und zerstört die Umwelt und ist schlecht und macht uns krank und wir haben alle Aspekte, die man sich da nur vorstellen kann. Und dann gibt es noch verschiedene Ebenen der religiösen Ideologien, die da mitspielen, von wenn ich pflanzlich bin, in Richtung erleuchtet und wenn ich tierische Lebensmittel zu mir nehmen, dann ist man irgendwie noch nieder oder noch nicht so weit im Erleuchtungsprozess offensichtlich. Und ja, da spielen halt einfach ganz, ganz viele Ideen mit. Und das ist natürlich sehr schade, weil tierische Lebensmittel immer ein Teil unserer Evolution waren und uns ganz wahrscheinlich zu dem gemacht haben, was wir heute sind. Und dass Pflanzen nicht ganz so unschuldig sind und auch wenn sie so grün vielleicht dastehen und so tun, als könnten sie kein Wässerchen trüben, haben Pflanzen ja ganz schön viel, würde ich sagen, Waffenarsenale mitbekommen, um sich zu schützen. Was macht Pflanzen so problematisch?
Ja, also fangen wir vielleicht an bei dem ersten, bei den Lektinen. Das sind eben pflanzliche Eiweiße. Das bekannteste ist natürlich das Gluten, weil die Leute darauf Zöliakie bekommen. Aber es ist grundsätzlich so, dass diese pflanzlichen Eiweiße von uns nur schwer gespalten werden können. Und wenn die also im Magen nicht gespalten werden und dann in den Dünndarm gelangen, dann sind die dort recht aggressiv. Der Dünndarm möchte nämlich eigentlich bereits die aufgespaltenen Aminosäuren aufnehmen. Aber diese Lektine, die binden sich also dann an die Darmwand und können diese Darmwand dann durchdringen. Und es schwirren dann diese, ich sage mal, Fremdeiweiße in unserem Körper rum und so entsteht eine Autoimmunerkrankung, weil der Körper eben ein fertiges Eiweiß, was nicht sein eigenes ist, erkennt und daraufhin eben eine Autoimmunreaktion in Gang setzt. Das ist also das Bekannteste und wahrscheinlich eben die Ursache vieler, vieler Autoimmunerkrankungen. Das ist das erste Problem. Dann haben wir aber zum Beispiel auch, wenn wir Kohlgemüse uns anschauen, das enthält also Goitrogene. Goitrogene hemmen die Schilddrüse. Und so viele Leute haben ja Probleme mit Schilddrüsenunterfunktion. In meinem Fall war das jetzt auch so, dass ich die Schilddrüsenunterfunktion eigentlich durch Carnivore endgültig dann besiegt habe. Also ich keine Schilddrüsenhormone mehr nehmen musste, und so geht es vielen. Es heißt immer angeblich, wäre die Menge an Goitrogenen in Kohl nicht hoch genug. Das ist wirklich eine Schilddrüse, das ist die Schilddrüsenfunktion hemmt. Aber wir machen eben alle die gegenteiligen Erfahrungen, nämlich dass es doch unheimliche Auswirkungen hat. Dann haben wir zum Beispiel Phytinsäure. Phytinsäure in Getreide hemmt die Aufnahme von Eisen, Zink und anderen Mineralien. Weshalb also, wenn du ein Fleisch isst, zusammen mit Nudeln, noch schlimmer Vollkornnudeln, dann wirst du weniger Nährstoffe aufnehmen können, als wenn du das Fleisch alleine zu dir nimmst. Also das ist auch ein Grund, weshalb Karnivoren sich damit besser fühlen. Dann gibt es zum Beispiel die Oxalsäure, die ganz, wenn sie sich zu arg angehäuft hat, zu Nierensteinen führen kann, weil diese Oxalsäure zusammen mit Calcium kleine Kristalle bildet. Aber diese Kristalle lagern sich eben nicht nur in den Nieren ab, sondern eben auch überall im Körper, an den Gelenken, an den Sehnen. Und viele Leute, die zum Beispiel rheumatische Probleme hatten, die stellen plötzlich fest, dass sie ohne Zufuhr von Oxalsäure da also plötzlich keine Probleme mehr bekommen. Also auch da, das liegt daran, also Pflanzen, eigentlich ist es so, Tiere und auch Menschen entgiften, haben einen Prozess zu entgiften, aber Pflanzen haben diesen Prozess nicht. Warum nicht? Weil sie eben sich auf diese Art und Weise vor Insektenfraß schützen. Da ist zum Beispiel Sulforaphan ein bekannter Stoff, der eben zelltötend wirkt. Und dass er so zelltötend wirkt, kann man allein daraus schon sehen, dass die Pflanzen ihnen zwei getrennten Bestandteilen in getrennten Kammern bevorraten. Und erst wenn ein Biss in die Pflanze stattfindet, dann kommen diese beiden diese Ursubstanzen zusammen und bilden dieses Sulforaphan. Und das möchte die Pflanze nämlich selber auch nicht, dass sie ihre eigenen Zellen getötet bekommt. Aber da gibt es ja auch einen Hype, überhaupt dieser Hype über diese Antioxidantien. Da ist es wohl so, dass diese positiven Studien, die wurden alle größtenteils in irgendwelchen Zellkulturen gemacht, aber nie am Menschen selber getestet. Das heißt, es gibt eigentlich gar keine Studien, die wirklich besagen, dass jemand, der sehr, sehr viel Gemüse isst, dass der gesünder ist. Also man hat dann natürlich im Vergleich vielleicht zu jemandem, der sich nur von Semmeln ernährt, ist es besser, man ernährt sich von Gemüse. Aber ja, also diese Studien, es wird oft immer ein bisschen verfälscht, das Ganze, selten am Menschen wirklich getestet. Viel sind nur epidemiologische Studien, also Umfragestudien. Das heißt, auch da ist es so, die Leute, die halt mehr Gemüse essen, die sind wahrscheinlich auch sonst ein bisschen gesundheitsbewusster, bewegen sich mehr, trinken weniger Alkohol und haben deshalb eine höhere Gesundheit als jemand, der eben wenig Gemüse isst, weil die Gemüseprophetie, das ist ja schon seit einigen Jahrzehnten in unseren Ländern, dass das angeblich gesund ist. Und ja, das sind eben jetzt so ein paar Beispiele. Ja.
Ich glaube, auch vor allem, was du gesagt hast mit der Oxalsäure und so, das wird ja dann, denke ich, noch mal schlimmer, wenn wir jetzt auch diesen Smoothie-Hype mit bedenken. Und am besten, wir trinken nur mehr rohen Kohl-Smoothies und alles roh, wo ja diese Antinährstoffe, diese Pflanzenstoffe in ihrer vollen Kraft quasi vorhanden sind, weil ja natürlich schon durch zum Beispiel Kochen oder Sprossen oder Fermentieren all diese Substanzen meistens abgemildert werden zum Beispiel. Deswegen findet sich das ja auch in allen traditionellen Kulturen, müsste es immer sehr, sehr aufwendig zubereitet werden. Vor allem so Hülsenfrüchte oder sowas, die werden nicht einfach so gegessen. Die müssen immer aufwendig zubereitet werden. Und ja, das ist natürlich super spannend. Vor allem, es ist immer ganz, ganz schwierig, so sage ich, man weiß Dinge, die ja jeder weiß, ja, zu hinterfragen. Das ist ja, man weiß ja das. Ja, das ist das beste Argument. Man weiß ja, dass Gemüse gesund ist, und man weiß ja, dass Fleisch schlecht ist. Und das ist so tief in unserer Kultur, dass es auch in Filmen, in der Popkultur ja überall vorkommt. Das ist selbstverstärkend dadurch. Und deswegen ist es sicherlich auch nochmal schwer, diese Glaubenssätze irgendwo aufzubrechen. Und super, dass du da bist und damit ein bisschen aufräumst mit der ganzen Sache. Jetzt haben wir ja nicht nur die Stoffe drinnen, die quasi aktiv wirklich zum Beispiel Proteinaufnahme hemmen oder wirklich oder zum Beispiel auch die Aufnahme von Vitaminen oder Mineralstoffen hemmen, sondern wir haben auf der anderen Seite ja auch noch zwar Sachen drinnen, die, sage ich, wir haben zwar Vitamine, Mineralstoffe drin, aber die sind ja nicht unbedingt jetzt genauso, wie wir sie brauchen, oder?
Genau, also bestes Beispiel ist zum Beispiel das Beta-Carotin. Das wird einfach als Vitamin A bezeichnet, aber es ist nicht so, dass das die Vitaminform ist, die wir eigentlich wirklich nutzen, sondern wir nutzen das Retinol. Und es gibt auch manche Menschen, und zwar auch in unseren europäischen Gefilden viele, die nämlich gar nicht das Beta-Carotin umwandeln können in Retinol. Und wenn, dann ist die Umwandlungsrate auch sehr, sehr gering. Ist also zum Beispiel interessant, dass die Indianer natürlich, wenn man Augenleiden hatte, dann haben die verordnet, Fischköpfe zu essen, weil natürlich in den Augen der Fische oder in dem Sehnerv ein sehr hoher Anteil an Retinol ist, also Vitamin A, oder eben auch in der Leber. Da können wir uns die auch das zuführen, wenn wir keine Lust haben, Fischköpfe zu essen. Ich habe es noch nie gemacht. Obwohl ich kenne Karnivoren, die sowas machen, gell? Und die Behauptung, dass es also zu Vergiftungen kommen kann, dass man also zu viel Retinol bekommt aus Leber, das habe ich jetzt auch mal nachgeforscht. Das war also zu einer Zeit in den 70er Jahren, da haben Ärzte Retinol verschrieben, und zwar immens hohe Einheiten, so 200.000 Einheiten, angeblich zur Verbesserung der Hautsymptome. Und viele Leute haben dadurch Vergiftungen bekommen, ja. Das passiert einem eigentlich normalerweise nicht. Man wird ja nicht kiloweise Leber die Woche essen, sondern vielleicht 2-3 Mal die Woche eine Portion. Und das ist also durchaus sehr, sehr wichtig an Nährstoffen. Dann gehen wir mal weiter. B-Vitamine haben wir ja vorhin schon angesprochen, wissen wir eigentlich auch alle, dass Vitamin B12 zum Beispiel komplett fehlt in pflanzlichem. Also da hat man natürlich eine wesentlich höhere Menge an B-Vitaminen, die man aufnimmt über Fleisch. Vitamin C, ja, da gebe ich zu, das ist also nicht so sehr im tierischen vorhanden, aber es ist nicht so, dass es gar nicht vorhanden ist, sondern es wird auch einfach gar nicht gemessen, weil man inzwischen sagt, es gibt's einfach nicht. Man weiß, dass es in Innereien sehr wohl vorhanden ist, aber im Muskelfleisch heißt es einfach immer null. Aber das stimmt vermutlich nicht. Frisches Fleisch war auch zu den Skorbut-Zeiten, dieser Seefahrerzeiten, da war es dann so, dass die Seefahrer, die an Skorbut litten, dass die dann wirklich auch frisches Fleisch bekommen haben von den Indianern, um ihren Skorbut zu heilen. Also auch da ist es so, ich habe auch noch nie unter einem Carnivore so etwas wie Skorbut erlebt. Es gibt schon vielleicht 1-2, die mal berichtet haben, sie glauben, sie hatten da Probleme und deshalb haben sie dann auch mehr Innereien mit reingenommen, beziehungsweise auch, man muss auch auf kollagenreiches Fleisch achten, weil da auch etwas mit Skorbut in Verbindung ist. Also wer nur Muskelfleisch isst, eben nur Lende oder Filet, das hat mit Carnivore eigentlich nichts zu tun. Genau, jetzt waren wir bei Vitamin C, dann Vitamin D. Das ist zum Beispiel eine unheimlich interessante Geschichte. Zum einen, weil es nämlich schon auch in tierischen Fetten vorkommt. Wir bekommen es nicht nur über die Sonne. Wenn man also Fleisch aus Freilandhaltung wählt, dann hat es einen 4-mal höheren Gehalt an Vitamin D als Fleisch eben, wo die Tiere im Stall gelebt haben. Aber eine ganz andere Komponente kommt dazu, weshalb man eine bessere Vitamin-D-Versorgung hat, und zwar das ist das Cholesterin. Wenn wir also tierische Fette zu uns nehmen und unsere Haut cholesterinreicher ist, weil Cholesterin ist in jeder Zellwand enthalten, dann sind wir auch besser dazu in der Lage, mit dem UV-Licht Vitamin-D auch herzustellen, weil wir eben auch das Cholesterinreservoir haben, das andere nicht haben. Dann gut, gehen wir weiter. Vitamin E Gut, ist auch in pflanzlichen oder in Pflanzenölen vorhanden, obwohl, warum wir vor Pflanzenölen warnen, kommt später noch. Und dann sind wir beim Vitamin K angelangt. Da gibt es die beiden Formen wieder und das ist ganz interessant. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung tut bis heute nicht unterscheiden zwischen K1 und K2, obwohl es zwei durchaus komplett unterschiedliche Vitamine sind. Also K1 hat eher etwas mit der Blutgerinnung zu tun. Es unterstützt die Blutgerinnung. Und das ist in pflanzlichem enthalten. Und Vitamin K2, das ist eine Form, die eben wirklich auch Tiere wandeln K1 schon in K2 um. Aber K2 hat eine ganz andere Funktion in unserem Körper. Und zwar eigentlich das Calcium an die richtigen Stellen zu transportieren. Und da ist es so, das ist ja die große herausragende Leistung von Weston A. Price gewesen, dass er erkannt hat, dass die Menschen eigentlich kein Karies hatten, wesentlich bessere Zähne, aber auch Knochen und keine Arteriosklerose. Und was hat diese indigenen Kulturen, die er da untersucht hat, alle miteinander verbunden? Sie haben eben alle tierische Fette mit hohem K2-Gehalt zu sich genommen. K2 entsteht aber im tierischen Fett auch nur, wenn die Tiere Sonnenlicht abbekommen haben und grünes Gras gefressen haben. Also da ist eben auch wieder, das ist ein Grund, weshalb auch die Tierhaltung natürlich nicht unwichtig ist und das auch sich in der Qualität letztlich niederspiegelt. Ja, das wären jetzt so die Vitamine. Also man kann uns nicht weismachen, dass wir irgendeinen Vitaminmangel hätten. Im Gegenteil, wir haben also eigentlich mehr davon und noch bioverfügbarer.
Das denke ich mir auch, dass es sicherlich, gerade wenn man sich so auch mit Innereien natürlich noch dazu dabei hat, dass man da eine unglaubliche Nährstoffdichte zusammenbekommt und natürlich viel, viel besser bioverfügbar. Das ist klar. Sehr spannend mit dem K2 und auch natürlich nochmal der Hinweis, dass da ein Unterschied ist, ob ein Tier auch in der Sonne sein durfte oder nicht und was es ist. Das ist ja für uns. Es beeinflusst unsere Zusammensetzung, unsere Fettsäurenzusammensetzung in der Zellmembran zum Beispiel. Natürlich beeinflusst das beim Tier auch. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade wenn ich jetzt an indigene Völker denke, aber auch an traditionelle Gerichte, dass ja auch das Blut des Tieres eigentlich auch eine ganz zentrale Rolle spielt. Und wenn ich mal überlege, wo messe ich denn meinen Vitamin oder meine Mineralstoffe im Blut, dass wahrscheinlich auch Blut da ein ganz, wohl ein auch vielleicht ein wichtiger Vitamin- oder Mineralstofflieferant ist.
Ja. Ist es auch, es gibt einige Karnivoren, die auch Blut trinken, oft auch mit Milch vermischt. Das machen die Rohkarnivoren. Ich habe jetzt schon ab und zu mal ein Blut, so gebackenes Blut gemacht. Allerdings, wenn man da zu viel von hat, das ist auch, enthält auch viele Elektrolyte, also da kann es auch ein bisschen zu viel Verdauungsaktivität kommen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber es ist tatsächlich so, dass ein Rind, wenn es geschlachtet wird, ungefähr 50 Liter Blut liefert. Und früher Kulturen haben das immer aufbewahrt und haben daraus ihre Blutwürste gemacht. Und wir spritzen es in den Abguss. Das ist schade.
Das ist wirklich schade, ja. Und das ist auch das, was auch viele, glaube ich, übersehen ist, dass wie viel eigentlich bei so einem Tier heute nicht verwendet wird oder wirklich nur, weiß ich, dem Katzen- oder Hundefutter landet oder für die Kosmetikindustrie verwendet wird, wie das Fett zum Beispiel. Da mache ich jetzt so den Übergang zum Fett, den gekonnten. das Fett. Auch Gesundheit. Auch beim Fett gilt ja, alle Pflanzenfette haben diesen heiligen Schein, alle tierische Fette, wenn man schon dran denkt, verstopfen die Arterien und man fällt tot um, angeblich von den bösen tierischen Fetten. Und das ist natürlich nicht so, da möchte ich gleich aufklären, bevor nicht, dass jetzt wer ausschaltet und sagt, oh, die tierischen Fette sind böse. Nein, ganz im Gegenteil. Ich denke, allein wenn man sich mal wieder die Evolution hernimmt und sagt, okay, seit wann haben wir Pflanzenfette in größerem Maß zur Verfügung und seit wann begleiten uns tierische Fette, ist die Antwort, glaube ich, klar. Was gibt's zum Thema Fette, pflanzliche Fette zu sagen? Warum sind pflanzliche Fette problematisch und was zeichnen tierische Fette aus?
Ja, also eben auch diese besagten fettlöslichen Vitamine sind zum Beispiel in tierischen Fetten vorhanden und nicht in pflanzlichen, also eben Vitamin A, Vitamin D, EDK sagt man immer, EDK, das sind die fettlöslichen Vitamine. Da hat man natürlich wesentlich mehr, wenn man auch zu tierischen Fetten greift. Dann hat man die Problematik, dass man eben bei den pflanzlichen Fetten diese vielen mehrfach ungesättigten Fettsäuren hat. Und es ist so, dass ja gerade die Linolsäure unheimlich hoch vertreten ist in Sonnenblumenöl, in Rapsöl. Gut, es wird behauptet, in Rapsöl wäre ja mehr Linolensäure und deshalb ist da das Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis dort noch besser als im Sonnenblumenöl. Vielleicht kennt ihr euch dann damit schon aus. Das war bei mir auch die erste Stufe der Erkenntnis, aber die Erkenntnis ging eben dann noch weiter, nämlich, dass auch da wieder die Bioverfügbarkeit ein großes Problem ist. Also unser Hirn kann eben die pflanzliche Omega-3-Fettsäure, also das ist die Linolensäure, man darf das immer nicht verwechseln, also Alpha-Linolensäure sage ich vielleicht lieber, ALA, und Linolsäure, das ist die Omega-6-Fettsäure, die pflanzliche. Wir können auch da diese Umwandlung von pflanzlichen zu dem tierischen nicht so gut vollziehen. Also so dass wir eben dann häufig einen Mangel haben an den tierischen Omega-3-Fettsäuren, das sind DHA und EPA, und in unser Hirn kann nur DHA weitergehen. Und es ist eben so, dass gerade wahrscheinlich die Linolsäure aber das Schlimmste überhaupt ist. Das ist die pflanzliche Omega-6-Fettsäure, die eben doch, das sind Mengen, die wir davon zu uns nehmen. Es ist nicht richtig, dass der Stoffwechsel dadurch angekurbelt wird, durch diese ungesättigten Fettsäuren, sondern diese Ungesättigkeit führt eigentlich eher auch zu Oxidationsreaktionen im Körper. Und eine der bekanntesten oder Reaktionen ist an und für sich auch, dass der LDL-Partikel, ein Cholesterin-Partikel zusammen mit dieser Linolsäure oxidiert und sich dann eben auch verändert, kleiner wird und dann auch nicht mehr von der Leber aufgenommen werden kann und der gesunder Fettkreislauf zerstört ist. Und es gibt eben wohl auch Vermutungen, dass diese Linolsäure also nicht nur Entzündungen im Körper hervorruft, sondern eben vielleicht auch die Ursache für die Arteriosklerose ist. Und im Grunde ist es auch so, sowas wie Rapsöl war früher ein Maschinenöl und es muss eben künstlich industriell hergestellt werden. Und warum kann sowas gesund sein? Im Gegensatz zu diesen tierischen Fetten, die wir eben immer früher auch schon über unsere Ernährung aufgenommen haben. Und eigentlich seit dieser Pflanzenölkonsum so angestiegen ist, seitdem sind auch die Herzkrankheiten angestiegen und die Fettleibigkeit. Und es scheint wohl auch so zu sein, die Catherine Shanahan ist da mit ihrem Buch Zellnahrung eine, die darüber aufklärt, dass eben auch die Mitochondrien geschwächt werden oder blockiert werden durch diese Linolsäure und eben gerade der Stoffwechsel schlechter läuft, wenn man eben diese pflanzlichen Fette zu sich nimmt. Dagegen gibt es inzwischen Untersuchungen zur Stearinsäure, das ist also diese gesättigte Fettsäure, die also im Fett von Rinderfett zum Beispiel enthalten ist, dass die eben eigentlich den Stoffwechsel ankurbelt. Ist ja den deinen Keto-Leuten ist es ja klar, Kokosfett ist ja auch reich an gesättigten Fettsäuren und da unter den Keto-Experten ist diese Kunde ja schon angekommen, dass im Grunde gesättigte Fettsäuren eben doch sehr gut sind für uns. Genau. Und wir haben jetzt noch gesagt, wir sprechen noch kurz über die Arachidonsäure. Das ist ja die tierische Variante der Omega-6-Fettsäure. Also diese absolut zu meiden ist auch nicht richtig, denn Arachidonsäure hat in unserem Körper eben auch sehr, sehr wichtige Funktionen, eben auch zum Aufbau der Zellen, aber auch antioxidativ. Also es ist nicht so, dass die unbedingt schlecht ist. Allerdings muss ich zugeben, dass unsere Tiere natürlich, wenn sie so viel mit Getreide gemästet werden, auch einen nicht artgerechten hohen Anteil an Arachidonsäure haben. Aber auf alle Fälle ist es besser, Arachidonsäure aus Schweinefett oder Rinderfett zu sich zu nehmen, als Linolsäure aus Pflanzenöl. Das ist auf alle Fälle ein Unterschied. Und jetzt wollte ich noch auf eine Sache eingehen, das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber vielleicht kannst du ja mir nochmal mit irgendwas.
Genau, vielleicht fällt es dir noch ein. Was ich halt interessant finde, ist, dass auch hier, weißt du, wir haben zweimal eine Omega-6-Fettsäure und einmal, wenn sie aus der Pflanze kommt, ist es auf einmal gut und wenn es aus dem Tier kommt, ist es schlecht. Ja? Auch hier, dabei sind zwei Omega-6-Fettsäuren. Ja? Und soweit ich weiß, ist die Arachidonsäure auch im Gehirn ganz wichtig, weil wir haben ja eigentlich im Gehirn auch dieses Verhältnis von 1:1 zwischen Omega-3 und Omega-6. Ja, und was wir reden immer, wird immer nur über das Omega-3 gesprochen, ja, aber dieses andere Teil ist eben die Arachidonsäure. Das heißt, sie ist ja auch eine ganz, ganz wichtige Fettsäure, eben gerade im Gehirn. Und ich denke auch, dass im Kontext einer, also wenn ich mal die Pflanzenfette weglasse, ist ja auch immer eine Frage des der absoluten, nicht nur prozentual, sondern irgendwo auch absolut, wie viel Arachidonsäure habe ich dann on top, wenn ich die Linolsäure minimiere zum Beispiel, ja, oder andere entzündliche Prozesse, weil das ist ja nicht nur die Fettsäuren, sondern ich habe natürlich andere entzündliche Prozesse durch was ist Verzuckerung und so weiter, die ja da entstehen durch viele Kohlenhydrate, viel Zucker, und das ist potenziell dann auch irgendwo nicht für sich genommen ein Problem, die Arachidonsäure maximal dann in einem schon entgleisten Stoffwechsel kann das natürlich vielleicht ein Wasser auf den Mühlen sein, das könnte schon sein, ja. Vielleicht gibt's da bei dir, gibt's Erfahrungen, ich meine, wie gesagt, man, jeder ist ja auch ein bisschen anders und jeder hat andere Bedürfnisse und deswegen sage ich immer, es gibt vielleicht nicht das eine, das ist immer schlecht, das andere ist immer gut, aber es kann sein, dass es für eine ganz bestimmte Gruppe an Leuten sehr wohl Sinn macht, potenziell Fleisch oder tierische Produkte mit sehr hohen Anteilen einer von der Arachidonsäure zu meiden. Gibt es da irgendwelche Erfahrungen aus deiner Community?
Also es gibt schon Leute, die jetzt gesagt haben, sie haben das Gefühl, sie haben hohe Arachidonsäurewerte, aber ich muss sagen, das Verhältnis, wenn man sich bei den Leuten das Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6 anschaut, dann ist es eigentlich immer sehr, sehr gut bei uns. Es ist nämlich eigentlich immer unter 5 und zwar ohne Supplementation, ja? Und obwohl die Leute Schweinefleisch essen. Ja.
Wow.
Also das ist wirklich, also Beispiel, ich habe jetzt das letzte Mal, ist schon länger her, dass ich gemessen habe, vor 2 Jahren. Ich bin jetzt seit 4 Jahren ja Carnivore und trotz Schweinefleischkonsum hatte ich jetzt ein Verhältnis von 4,1:1, obwohl ich nicht supplementiere. Und grundsätzlich überhaupt über diese Fettsäuren, über diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die sind eigentlich in unserem Körper hauptsächlich als Signalgeber nötig und überhaupt nicht zur Kalorienversorgung. Und deshalb ist es auch nicht schlimm, dass in tierischen Fetten nur kleine Anteile davon wirklich vorhanden sind. Das meiste ist ja einfach ungesättigte oder gesättigte Fettsäuren. Aber das ist durchaus in Ordnung. Man macht die Sache nicht besser, indem man viel, viel, viel dazu nimmt. Und wenn man sich die Körperfettzusammensetzung anschaut, unsere Körperfettzusammensetzung, dann entspricht die eben auch ungefähr der eines Schweins, nämlich mit zur Hälfte gesättigt, zur Hälfte einfach ungesättigt und dann vielleicht noch einen Anteil von 2-3% mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Und das reicht auch für uns vollkommen aus. Wir müssen da nicht sehr viel zu uns nehmen. Und was natürlich interessant ist, dass gerade der Entzündungsparameter CRP, also das C-Reactive Protein, dass das bei den Carnivoren auch tatsächlich praktisch durch die Bank absinkt auf 0. Ja, also das ist schon auch eine unheimlich interessante Erfahrung.
Das ist sehr, sehr spannend und es ist auch toll, dass ihr das doch sehr gut auch viel dokumentiert und auch du und natürlich gibt es auch andere, die da auch so wie ich sehe, so nerdy und alles messen müssen und alles ausprobieren müssen. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, weil natürlich wünscht man sich immer irgendwelche Studien, aber die muss mal irgendwer finanzieren. Und deswegen sind natürlich so N=1 Studien auch genauso valide, weil es ist natürlich, wenn man sich mal 4 Jahre Carnivore ernährt, dann würde sich schon was zeigen im Blut, wenn es da irgendwo in die negative Richtung geht. Ja.
Ja, ich bin jetzt gerade ungefähr eine halbe Stunde, bevor ich jetzt mit deinem Call begonnen habe, bin ich angeschrieben worden von einem Arzt und Forscher an der Universität Schweinfurt, der gesagt hat, er hätte gerne jetzt von mir eine Datenbank. Ich soll jetzt anfangen, Daten zu sammeln, Blutwerte vor und nach Carnivore. Also wir haben Hoffnung, dass es doch tatsächlich, wir das endlich mal dann wirklich belegen können in den Studien vielleicht.
Ja, sehr, sehr toll. Also das ist natürlich super, dass da, ja, dass da einerseits Interesse der Wissenschaft natürlich da ist, und aber auf der anderen Seite, dass auch Leute da sind wie du und deine und viele andere in deiner Community, die auch bereit sind, auch aus der eigenen Tasche diese ganzen Tests zu zahlen, weil muss man sagen, die sind ja auch nicht gerade günstig. Ja? Also, aber man ist irgendwo natürlich dann auch selber neugierig, was tut sich, und einerseits fühlt man es, aber auf der anderen Seite ist das natürlich auch, ist man irgendwo in einem, hat man immer ein bisschen einen Bias, und so sind natürlich Laborwerte immer etwas, was quasi schwarz auf weiß ist und nicht so, ja, subjektiv sind zumindest. Genau. Jetzt haben wir die Sache mit den Vitaminen besprochen. Wir haben gesagt, Mikronährstoffe sind sicherlich sind sehr, ja, besser oder in einer höheren Dichte vorhanden. Wir können sie besser aufnehmen, weil die Form ja eine andere ist, in der sie präsentiert werden. Eben viele denken, wenn man sagt Vitamin A, eben sofort an die Karotte. Wie du sagst, da ist Beta-Carotin drinnen. Das muss erstmal umgewandelt werden. und ein großer Sorgenpunkt quasi, der immer, wenn man über Fleisch und vor allem über rotes Fleisch spricht, ist ja der Darmkrebs. Ja, generell. Also, wie siehst du das? Sind da deine Erkenntnisse zu dem Thema?
Ja, also erstmal die Untersuchungen, dass es einen Zusammenhang gebe zwischen dem Konsum von rotem Fleisch und Darmkrebs, das sind auch wieder reine Umfragestudien gewesen, bei denen also die Leute nach ihrem Essensverhalten gefragt wurden. Es ist natürlich so, wenn man eine Currywurst isst mit einer Semmel, dann wird es nicht berücksichtigt, sondern okay, der hat eine Currywurst gegessen, der isst rotes Fleisch und auch noch verarbeitetes Fleisch. Und ja, es hat wohl bei verarbeitetem Fleisch einen etwas höheren Korrelation gegeben zum Darmkrebs. Aber auch da muss man sagen, dass diese Korrelationskoeffizienten mit 1,19 und 1,26 signifikant niedrig waren. Und wenn man natürlich dann berücksichtigt, dass vielleicht Leute, die eben eher eine Currywurst oder einen Burger essen, dass die auch sonst sich vielleicht gesünder ernähren als die Leute, die also an dem Hähnchenfilet knabbern, dann liegt vielleicht die Ursache ganz woanders. Das hast du ja auch als im Vorwort unseres Buches ganz gut beschrieben, mit diesen Korrelationen. Mit dem Eis, glaube ich, im Sommer hast du das erzählt. Genau. Wenn so viele Leute im Sommer ertrinken und so viele Leute im Sommer Eis essen, dann ist es wohl so, dass sie ertrinken, weil sie Eis essen, oder? Ja, genau. Es ist natürlich kein Zusammenhang da. Und zum Beispiel gab es diese Zusammenhänge überhaupt nicht in den asiatischen Ländern. Da gab es keine Korrelation, vermutlich, weil eben in den asiatischen Ländern grundsätzlich nicht so viel Junkfood-Konsum war und dann eben auch kein Zusammenhang war zwischen Fleischkonsum und irgendeinem Darmkrebsaufkommen. Dann ist es so, wir essen ja grundsätzlich lieber rotes Fleisch, was einfach nährstoffhaltiger ist als Geflügel. Es enthält halt mehr Eisen und mehr Zink, weiß ich jetzt gar nicht, aber auf alle Fälle sind einige Nährstoffe mehr drin und eben die Fütterung ist zum Beispiel beim Rind auch besser. Aber es gibt eben dann, ja, und dann ist es so, dass sie bei diesen Studien, also zum Beispiel irgend so eine Metastudie, die von der WHO rauskam, da haben sie also wirklich von 800 Umfragestudien haben sie nur 50 rausgepickt. Die anderen 750 haben sie rausgeschmissen, weil sie eben nicht die Korrelation gezeigt haben. Also die Frage ist, und da kommen wir später auch nochmal vielleicht auf das Thema Nachhaltigkeit und überhaupt, warum wird das Rind so verteufelt? Vielleicht stecken da irgendwelche anderen Interessen dahinter, dass sie uns das rote Fleisch madig machen wollen oder überhaupt Fleisch madig machen wollen. Es ist nämlich sogar so, die Klinik in Ungarn, die eine reine carnivore Ernährung proklamiert und auch bei Krebs und auch nur rotes Fleisch sagt, nur Fleisch von Vierbeinern. Die haben sehr, sehr tolle, gerade mit Darmkrebs, sehr, sehr tolle Ergebnisse, aber ihre Studien, die sie einreichen, werden einfach nicht veröffentlicht, die werden nicht angenommen. Also auch da vielleicht steckt, ist es also, es wird einfach nicht veröffentlicht. Also es gibt wohl gerade bei Darmkrebs gute Ergebnisse mit Carnivore. Und dann ist ja das nächste, das habe ich jetzt gerade nochmal nachgeschaut, kurz vorher, mit diesem Hämeisen. Das Hämeisen also angeblich auch Krebs verursachen sollte. Das sind natürlich auch Studien, die nur an Petrischalen gemacht wurden. Und jeder weiß ja, dass Eisen natürlich in ganz hohen Konzentrationen toxisch ist und Zellen zerstören kann. Ich weiß das von einer Bekannten, die einen verkürzten Dünndarm hat und kein Eisen aufnehmen kann. Die muss immer wieder Eiseninfusionen bekommen und das ist ganz kritisch. Man muss da ganz, aber sie braucht Hämeisen. Mit pflanzlichem Eisen kommt sie nicht auf ihren Eisenwert. Und diese Infusionen, da muss man ganz arg vorsichtig sein, dass das langsam geschieht, weil Eisen eben in zu hoher Konzentration ja toxisch ist, also sprich zelltötend oder eben, wie sie es, DNA-zerstörerisch, haben sie gesagt. Also, aber auch das ist, glaube ich, wenn man es in natürlicher Form, in Form von rotem Fleisch zu sich nimmt, ist da überhaupt gar keine Gefahr dabei. Genau.
Genau, das ist, ich glaube, was generell bei vielen dieser Studien das Problem ist, ist, dass einzelne Substanzen aus ihrem natürlichen Kontext herausgenommen werden und dann schmeiße ich die in irgendwelchen vollkommen absurd hohen Dosen in eine Petrischale rein und dann zerstören die da die Zellen. Ja, und was ist die Relevanz? Genau gar keine, ja. Aber und da mache ich denn wirklich den Vorwurf auch den leider auch den Publikationen einerseits, auch den wissenschaftlichen Magazinen, die dann zulassen, dass falsche reißerische Headlines auch für die Studie selber gewählt werden. Und auf der anderen Seite natürlich dann wird es wieder durch die Medien getrieben und man erlebt es immer, wenn so eine Studie ist, nicht einer von diesen Wissenschaftsredakteuren hat das überhaupt gelesen. Hm. Ja, das merkst schon an dem, was sie schreiben. Mhm. Ja.
Interessant. Ja, du steigst ja tiefer in Studien ein als ich. Also ein Beispiel ist zum Beispiel auch die Acrylamid-Geschichte. Ne? Bis heute gilt Acrylamid als krebserregend. Der Stoff, der eben verkohltes Steak ist, also um Gottes Willen, ich esse kein verkohltes Steak. Wie kamen diese Erkenntnisse zustande? Man hat also Rattenacrylamid gespritzt oder in Höchstdosen und die haben davon Krebs entwickelt. Aber Mäuse sind jetzt auch nicht an gebratenes Fleisch gewöhnt. Der Mensch aber ist eigentlich länger an gebratenes gewöhnt als an gekochtes, weil kochen konnte er erst, als er Kochgefäße hat. Aber ein Fleisch mal übers Feuer gehalten und gebraten, das haben wir mit Sicherheit schon sehr, sehr viel länger, nämlich seit wir das Feuer bereits kennen. Also von dem her, und es hat eben auch keine Korrelation gegeben zwischen Menschen, die gebratenes Fleisch essen oder, also man hat nichts gefunden sonst, ja. Mhm.
Na, sehr gut, ja, also sowas muss man immer im Hinterkopf behalten, dass immer wenn so einzelne Faktoren herausgenommen werden, so wie das TMAO zum Beispiel, ist ja auch diese eine Substanz, die ja angeblich krebserregend ist und im roten Fleisch, dabei ist im Fisch noch viel höher, aber im Fisch habe ich keine Korrelation, aber im Fleisch schon. Mhm. Also das ist immer sehr, sehr mit Vorsicht zu genießen, diese Sachen. Und was ich finde, was man sich immer überlegen muss, ist, macht's in einem evolutionären Kontext Sinn? Ja, und so wie du sagst, wir haben sicherlich schon sehr früh, seit wir das Feuer kennen, haben wir Sachen da drinnen angebraten oder hineingeschmissen sozusagen. Tierische Lebensmittel haben uns seit ja mindestens, sagen wir mal, 2,5 Millionen Jahren begleitet, im Wesentlichen auf unserem Weg zum heutigen Menschen. Und da wird es nicht von heute auf morgen auf einmal genau das sein, was uns umbringt, wenn wir damit also zu dem geworden sind, was wir heute sind.
Ja.
Ähm,
Ich möchte jetzt so einen Themensprung ein bisschen machen. Wir haben jetzt sehr viel über die gesundheitlichen Aspekte oder Missverständnisse zum Thema Fleisch und tierische Fette gesprochen. Aber du hast das ja auch schon angesprochen. Nachhaltigkeit, das Thema Nachhaltigkeit und Fleischkonsum ist etwas, was mittlerweile ganz fest, wie soll ich sagen, in der Rhetorik auch mit verbunden wird. Egal mit wem man diskutiert, selbst es kommt immer das Thema, ja, aber das ist schlecht fürs Klima, ja, aber da werden die Regenwälder dafür abgeholzt. Ein Riesenthemenkomplex, der wahrscheinlich, wenn man 3 Stunden drüber redet, nicht abgeschlossen ist. Und ich möchte nur sagen, wir können jetzt auch für die Zuhörer und Zuschauer, wir können da jetzt wirklich nur so kleine Aspekte wirklich bisschen ankratzen an der Oberfläche, weil das Thema super komplex ist einfach. Und deswegen gibt es ja so unterschiedliche Meinungen dazu, weil es eben nicht einfach ist. Ja. Ich würde gerne anfangen mit dem Thema der Landnutzung. Und zwar, ja, die Meinung ist ja, es wird ja so viel quasi Land nur für die Tiere genutzt, da könnte man ja auch Pflanzen anbauen und da würde weniger natürlich, oder glauben die Leute, da würde weniger zerstört werden und dann dieser andere Aspekt natürlich der Regenwaldzerstörung. Ja.
Ja. Mhm. Also zunächst zur Landnutzung. Es heißt also ja, alleine für das Tierfutter sind 86% der landwirtschaftlichen Flächen nötig. Wenn man aber berücksichtigt, dass die landwirtschaftlichen Flächen weltweit zu 70% aus Weiden bestehen, dann schrumpft das Ganze plötzlich und auf nur noch eben 16% der landwirtschaftlichen Fläche, die wirklich Ackerbau wäre für nur die Tiere. Und diese Weiden sind, es ist nicht umsonst so, dass man die Weiden nicht umbaut in einen Acker, denn nicht alles eignet sich für einen Acker. Man braucht das richtige Klima, man braucht die richtigen Böden. Gras ist relativ unanspruchsvoll und deshalb wird in den meisten, auf den meisten landwirtschaftlichen Flächen wirklich einfach nur Weidehaltung betrieben. Und es ist auch gut so und es ist auch für den Boden gut so, da könnte man vielleicht auch noch drauf eingehen. Aber, und das nächste ist natürlich, dass das, was an das Tierfutter, was also nicht Gras ist, dass auch das zu einem größten Teil Reste sind, die eigentlich verfüttert werden an die Tiere. Und zwar, also beim Getreide ist es entweder die Spreu oder das Getreide zweiter Wahl, was an die Tiere geht. Das Einzige, was teilweise wirklich nur für Tiere angebaut wird, ist Futtermais. Aber auch da darf man sich in unseren Ländern nicht blenden lassen, gerade hier in Bayern. Denn inzwischen ist der Futtermaisanteil für die Biogasanlagen extrem hoch. Also auch da ist es nicht richtig, dass dieses ganze Futtermais wirklich an die Tiere geht. Und dann sind wir natürlich, und da ist ja auch geht auch dieser ganze Wasserverbrauch mit einher. Also wenn das Rind angeblich so viel Wasser verbraucht, da wird der ganze Regen mit einbezogen, der auf diese Grasflächen fällt. Wenn man sich das einmal überlegt, die Kuh frisst das Gras und sie pieselt anschließend auch wieder auf die gleiche Wiese. Also der Kreislauf ist sogar winzig klein an der Stelle und die rechnet es einfach in den Wasserverbrauch mit ein. Anders ist es natürlich, wenn ich eine Gurke aus Spanien nach Deutschland transportiere, dann transportiere ich in meinen Augen nichts anderes als ein Glas Wasser von Spanien nach Deutschland. Und das ist sicherlich kein guter Wasserkreislauf, denn das Wasser sollte schließlich in Spanien bleiben. Oder eben auch mit Nussplantagen, wo also auch viel bewässert wird in Kalifornien. Also da geht dann auch wieder, das Problem ist, dass auch da das Wasser dann versickert und deshalb ist auch diese Wiese etwas so Schönes. Da können wirklich kann jeder Tropfen Wasser aufgenommen werden und genutzt werden und versickert nicht wie auf einem Ackerboden. Und der Humus ist halt in der Weide wesentlich besser und es sind wesentlich mehr Insekten und ein Mikrobiom ist dort vorhanden, ein reiches Leben an Artenvielfalt und dergleichen. Das hat man alles auf einem Acker nicht. Also, wenn wir die Tiere nicht mehr hätten und wir würden nur Getreide fressen, dann hätten wir Berge an Resten übrig. Wir hätten ein versandetes, verdörrtes Land. Der Boden würde Stück für Stück eingehen und Das haben wir ja auch in Südeuropa gehabt, wo man in Marokko hat man früher viele Felder gehabt und viel angebaut und inzwischen ist es ein wüstes Land geworden. Der Ackerbau zerstört und verwüstet Länder. Da gibt es auch, und das ist etwas, was ich sehr gut, da gibt es sehr gut befinde, das ist die regenerative Landwirtschaft, wo man teilweise versucht, diese Verwüstung wieder rückgängig zu machen, eben durch Weidehaltung. Und ja, also da ist es so, dass die Tiere überhaupt uns gar nichts wegnehmen an Futter oder kaum. Es heißt wohl 8%, also was ich recherchiert habe, ist, dass 8% des Getreides oder der Sachen aus Ackerbau wirklich rein für das Tierfutter angebaut werden. Alles andere sind eigentlich Reste. Und grundsätzlich ist es so, dass Getreide eigentlich nicht in den Magen einer Kuh gehört und auch die Schweine kein Soja bekommen sollten. Das macht sie nämlich auch krank. Unsere Schweine sind heute Veganer und haben dementsprechend auch dieselben Probleme wie wir. Die müssen nämlich auch Eiseninfusionen bekommen. Und es kommt zum Kannibalismus, weil die nämlich lecken wollen, Blut lecken von den anderen. Also sie haben einfach einen absoluten Mangel auch hier. Und die ganze Soja-Geschichte ist unheimlich interessant. Es wird ja immer behauptet, dass das Soja den Regenwald abholzt und dass das Tierfutter daran schuld ist. Es wird auch Sojaöl produziert oder auch in Deutschland ist es ja auch Rapsöl. Und dieses Rapsöl ist aber nicht für die Tiere da, sondern das ist für die Lebensmittelindustrie da. Wahrscheinlich auch für die Pharmaindustrie und für Kosmetikindustrie, aber hauptsächlich eben für die Lebensmittelindustrie. Und wenn man sich überlegt, wie viel Sojaöl zum Beispiel in Süd- oder auf der Welt produziert wird, dann sind es 60 Millionen Tonnen jährlich. Jetzt ist es so, dass bei einer Tonne Sojaöl das Vierfache an Sojaschrot anfällt. Das heißt also, wenn man 60 Millionen Tonnen Sojaöl produziert, dann fallen 240 Millionen Tonnen Sojaschrot an. Und dieses Sojaschrot müssten sie wegwerfen, wenn sie nicht es den Tieren verfüttern würden. Und es gibt ja in Deutschland neuerdings Gesetze, angeblich wegen schlimmen Seuchen, die aufgetreten sind, dass die Schweine kein Tiermehl mehr bekommen dürfen. Das war hoch erhitztes, keimfreies Tiermehl, aber es hatte eine bessere Proteinzusammensetzung. Aber nein, das dürfen die Landwirte nicht mehr weitergeben an die Schweine, sondern sie müssen Soja aus Südamerika beziehen. Natürlich werden die Böden dort auch ausgelaugt, aber anscheinend, die Frage ist, wer ist da eigentlich der Schuldige? Die Sojaölindustrie, die die ganzen Reste loswerden will? Oder sind es wirklich die Landwirte hier, die eben ihren Schweinen nur noch Soja füttern dürfen und nichts anderes? Und um mal zu schauen, was ist die Gesamtsojaproduktion weltweit, die liegt nämlich nur bei 350 Millionen Tonnen. Also wir hatten jetzt 60 Millionen Tonnen Sojaöl, 240 Millionen Tonnen dadurch anfallendes Sojaschrot und dann bleiben nur noch 50 Millionen Tonnen Soja extra. Und dieses geht vermutlich in unseren Tofu. Das sind dann wieder die Veganer schuld. Also genau. Also die Fakten werden einfach total umgedreht und total aus dem Zusammenhang gezogen. Und wenn man es auch immer nur so liest, dann glaubt man es. Das ist ja das Schlimme, wenn man nie die andere Seite hört. Und das ist einfach, da gibt's einfach so viele, also ich darf das Wort ja nicht sagen, Verarschungen. Also die Leute werden echt verarscht in dieser ganzen Tierhaltungsgeschichte. Und jetzt kommen wir vielleicht doch dazu, warum das vermutlich so ist. Also wir sind ja der Ansicht, Weidehaltung wäre das Allerbeste. Oder ein Schwein müsste eigentlich von Speiseresten leben. Früher hat jede Wirtschaft im Hinterhof ihr Schwein gehabt. Dem haben sie die Reste gegeben. Das Schwein ist prima gediehen. Oder es hat die Hutewälder gegeben, nämlich als es in unseren Ländern noch Eichen und Buchen gab. Da gab es auch noch wesentlich mehr zu fressen in den Wäldern. Und dann sind die Leute mit einer Herde Schweine durch den Wald gelaufen und da haben die Schweine dann gefressen Eicheln und Buchäcker. Also das wäre eigentlich eine artgerechte Ernährung für ein Schwein. Aber auch da ist er mit dieser doppelten Bezäunung und was weiß ich. Also es ist alles nicht mehr möglich, Schweine artgerecht aufzuziehen. Und Das Problem ist halt, dass an einer Weide niemand verdient. Also wenn ich zu meinem Weidebauern gehe und von dem direkt das Fleisch bekomme, dann ist es vielleicht gerade noch durch die Hand des Metzgers gegangen. Aber viel Verarbeitungsprozesse waren da auch nicht dabei. Auch die Chemieindustrie hat nicht viel verdient, weil die Kühe haben selber auf die Weide gekackt, sag ich. Oder die düngen ihre Weide selber. Die Artenvielfalt, gibt dort auch viele Insekten. Ja, wir klagen alle so sehr über das Insektensterben. Es braucht also auch, aber die stören ja dort nicht. Das heißt, es braucht dort auch keine Pestizide. Auch wieder, die Chemieindustrie schaut auch wieder ins Leere. Dann gibt es natürlich keine Verarbeitung von, wie muss Getreide verarbeitet werden, bis es zu einem Müsli-Riegel wird? Und um wie viele tausend Kilometer wird es durch die Gegend gefahren? Auch da verdient wieder die Transportindustrie dran. Also es sind überall Verdienste dabei. Und vielleicht ist es ja auch so, dass unsere nachlassende Gesundheit auch von profitablem Interesse ist. Und es ist ja besser, wir kaufen Eisen aus der Apotheke, als wir essen es in Form von Blut oder Leber, so wie unsere Vorfahren das gemacht haben. Ich denke, da sind einfach viele, viele Profitgeschichten dabei und das ist ein Grund, weshalb man einfach im Moment den schwarzen Peter auf die Tierindustrie, also auf die Fleischindustrie obwirft. Und da hatte ich, glaube ich, auch im letzten Podcast schon drüber gesprochen, dass die Konzerne, die Lebensmittelkonzerne, die Getreide und Pflanzliches verarbeiten, wesentlich größer sind und die auch die Studien finanzieren an den Universitäten und auch die Pharmafirmen finanzieren die Studien. Und diese eine große Firma Tönnies in Deutschland und noch eine andere in den USA, Tyson ist es, glaube ich, Tyson Food, die Fleisch noch vertreiben, die sind winzig gegenüber Nestlé, Kellogg's, PepsiCo, Mars und so weiter.
Ja, ich glaube, du hast da natürlich was Richtiges angesprochen, dass wir haben immer wirtschaftliche Interessen mit dabei und ganz viele verschiedene Interessensvertreter und Interessensgruppen, ja. Und deswegen muss man sich halt auch quasi von der Idee verabschieden, dass Empfehlungen oder das, was einem präsentiert wird, wirklich auf, weißt du, dass da wirklich jemand hergeht und sagt, okay, was ist wirklich die Evidenz? Und danach wird entschieden. Das ist ja noch nie passiert in Wirklichkeit, ja. Sondern man muss wissen, dass da einfach so ganz, ganz große, ja, Konzernriesen dahinter stehen, ja. Und ich glaube, ich habe das in einem anderen Podcast von Frédéric Leroy, heißt er, gehört, dass er sagt, wie du eben auch richtig angesprochen hast, die Unilevers dieser Welt, ja, und Procter & Gamble und wie sie nicht alle heißen, deren Spezialisierung ist es, Dinge zu verarbeiten. Das ist ihre Expertise, ja. Und wir haben einfach ihre große Größe war die Margarine, ja. Und jetzt ist die Margarinenzeit ist vorbei. Unilever hat ihre ganze Margarineproduktion ist in eine eigene Firma ausgelagert, gehört gar nicht mehr zu Unilever dazu zum Beispiel, ja. Und jetzt suchen die natürlich nach dem nächsten großen Ding, wo sie ihre Expertise, die Verarbeitung ausspielen können. Und das ist ganz klar, was ist stärker, was wäre besser geeignet als irgendein Fake Fleisch, Fake, weiß ich nicht was, alles, diese ganzen Burger und wie sie nicht alle heißen, ja, das ist ja die Königsklasse der Verarbeitung, ja, und deswegen, die haben da Blut geleckt und deswegen sind die da auch so dahinter, weil das ihre nächste Chance ist. Und wie du sagst, davon, dass ich zu meinem Biobauern gehe oder zu meinem Metzger gehe und mir dort, selbst wenn ich dort eine Wurst kaufe, da hat kein Unilever was dran verdient. Ja, da muss ich keine großen Verarbeitungsschritte dazwischen haben. Und das klingt vielleicht nach Verschwörungstheorie, aber wenn man sich's wirtschaftlich überlegt, macht das komplett Sinn. Ja, und was man einfach gesehen hat, ist in den letzten 2 Jahren ich nenne das immer gern diese Echo Chamber, diese Echo, diese selbstverstärkende Kammer, wo sie sich alle gegenseitig auf den Rücken klopfen und sagen, wow, wie toll sie nicht mit ihrem Beyond Meat Burger sind und was weiß ich wie. und Oatly und weiß nicht was für toll, was für Millionen oder Milliarden die einsammeln. Und jetzt sind sie, und jetzt bricht so aber trotzdem das Kartenhaus irgendwie zusammen, weil sie alle nicht profitabel sind, weil die Leute nicht wieder kaufen, ja, weil unterm Strich muss es schmecken und die Leute kaufen einfach nicht dieses Zeug, ja. Aber man muss es unbedingt im Auge behalten, und sich dessen auch bewusst sein, dass da große, auch Venture Capital Firmen sehr, 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 sehr viel Geld investiert haben und die ganz sicher wollen, dass ihre Green Startups mit dem nächsten Fake Fleisch und 3D gedruckten Lachs nicht untergehen.
Ja. Ja, ja, genau. Und also ich finde, die Direktvermarktung ist eben etwas, was wir eben zu diesen Zeiten unheimlich fördern müssen, weil unsere Landwirte eben darunter leiden, dass sie eben ganz geringe Abnehmerpreise haben. Man hat es ja im Grunde auch mit dem Verbot des Verkaufs der Rohmilch, hat das Ganze ja begonnen, dass das auch wieder, dass da einfach dazwischen drin lauter Leute verdienen möchten. Und immer wieder waren die Aufhänger irgendwie Bakterien oder dergleichen. Also da möchte ich auch noch dazu sagen, der Mensch hat eine Magensäure so stark wie ein Aasfresser. Salmonellen überleben nur ein Magensäureklima, das einen höheren pH-Wert hat als 4,0, also sehr basisch. Wir sollten normalerweise einen pH-Wert von 1,5 haben. Das heißt also, wer wirklich Salmonellen erwischt und davon krank wird, der hat aber auch entweder, also der hat einfach auch irgendein Problem, ein gesundheitliches Problem. Es ist eben bei uns Carnivoren auch so, dass wir wohl höhere Magensäurewerte haben, weil wir ja nicht so viel Gemüse und da so viel Volumina haben, die das Ganze verdünnen. Aber die Direktvermarktung ist eben etwas, was man unheimlich ankurbeln möchte. Ich habe eine Direktvermarktungskarte zum Beispiel auf meiner Webseite, die ich erstellt habe und wo mir auch andere Leute immer helfen, die zu füllen, dass man einfach auch wissen kann, wo in der Region Landwirte Dinge verkaufen. Diese Karte ist auch in Österreich, also die geht über Österreich und Schweiz, ja. Genau, also für alle, die da Interesse haben, einfach an mich wenden, mir das zuschreiben, was es für Direktvermarktungsquellen gibt oder ob ihr welche kennt oder selbst eine seid. Oder ihr könnt auch selber euch mit dran machen und diese Google-Karte ergänzen.
Super, also das nochmal ein ganz toller Aufruf jetzt und toll, dass du das sammelst, weil es sagen ja dann viele, ah ja, sicher tolles Fleisch, aber wo, ich weiß nicht woher. Es gibt mittlerweile auch ganz, ganz tolle Initiativen. Zum Beispiel in Österreich gibt es Nahgenuss. Das ist wie eine Art Kollaboration, wo eine tolle Webseite, wo man einfach nur die eigene Postleitzahl eingibt und dann eine Auswahl hat an diversen landwirtschaftlichen Betrieben, die alles vom Fisch über Rind, Lamm, Schwein haben. Und man kriegt es sogar zugestellt. Und das Tolle ist, du kaufst immer ein Viertel Rind oder ein halbes Schwein. Und das Schwein wird nur geschlachtet, wenn das ganze Schwein verkauft ist. Also jeder hat wirklich die Möglichkeit, ich würde sagen, fast jeder hat die Möglichkeit, auch direkt zu kaufen. Und somit die Landwirte, die das mit Herz machen, ja, weil aus Gewinnsucht macht man das nicht, das kann ich mal, da kann man sich sicher sein, ja. Also dann, wenn du sowas machst, dann musst du das mit Herz machen und damit kann man die auch wirklich unterstützen. Und damit möchte ich einmal noch auch auf dein Buch hinweisen, das ich hier habe in der Neuauflage.
Genau, in der zweiten Auflage. Endlich die Fehler ausgemerzt, meine Güte.
Ein ganz tolles Buch. Im Eigenverlag habt ihr es gemacht, gell? Ist euer eigener Verlag in eigener Kraft herausgebracht. Da gehört sehr, sehr viel dazu. Ich durfte das Vorwort schreiben und ist ein super Handbuch. Wenn man da einfach mal reinschnuppern will, kann ich das nur sehr empfehlen. Und wenn jetzt Leute noch mehr über dich und deine Arbeit erfahren wollen, wo können sie sich informieren?
Ja, also meine Handle sozusagen ist carnitaria.de, also www.carnitaria. Wenn man meinen Namen einfach eingibt, dann kommt da auch schon genug raus im Internet oder eben Carnivore Ernährung. Da gibt's dann die Informationen. Und auf meiner Webseite sind auch sehr viele Informationen. Gerade eben hat mich eine wieder angeschrieben, wegen etwas, was nicht im Buch steht, aber ich hatte dann auf meiner Webseite einen Artikel dazu, dann konnte ich das schnell schicken. Also auch da ist sehr, sehr viel an Wissen zur Verfügung. Das Buch gibt halt einen schönen Überblick über alles, was so dran ist.
Ja. Super. Mhm. Und wenn jetzt jemand das machen möchte, aber sich da nicht alleine drüber traut, bietest du auch Beratung an?
Genau, ja. Ich mache auch ein Coaching, allerdings ein ganz kleines Coaching. Ich bin eben hauptberuflich eigentlich Lehrerin. Also, aber so ein bisschen so ein Leitfaden gebe ich dann immer und dann kommen die meisten Leute auch gut zurecht. Mhm.
Super. Also ich werde natürlich alles verlinken. Du bist ja sonst auch noch auf anderen sozialen Medien unterwegs mit super Beiträgen, immer und kleinen Wissenshappen, die zu dem Thema und immer super, kann man sich einfach informieren natürlich. Und damit möchte ich mich ganz herzlich für deine Zeit bedanken, dass du wieder da warst und so viel von deinem Wissen geteilt hast.
Ja, du. Danke, Julia. Ich bedanke mich auch, dass du mich eingeladen hast. Und jetzt ist mir noch eingefallen, was es auch noch gibt, ist bei uns auch ein Podcast, der heißt Fleischzeit. Da inzwischen die 100. Folge kommt bald. Wir haben einen Carnivore-Konvent, der ansteht. Und da werde ich dann die 100. Folge mit den Partizipierenden aufnehmen.
Sehr cool. Gut, dass du es nochmal erwähnt. Genau. Das ist ja selber ein Podcast, wo ich auch schon zu Gast war. Genau. Ich verlinke das natürlich und dann können dich die Zuhörer und Zuschauer finden.
Genau, okay, ja, vielen Dank. Tschüss.